HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ja, das ist Mist, aber da müssen wir jetzt durch. Zusammen.
Scheiß Corona, oh na na.
Es kommt auf jeden einzelnen Bürger drauf an, nach wie vor. Ich glaube, dass das teilweise etwas in Vergessenheit geraten ist.
Corona, oh na na. Sakrotan in jeder Tasche. Zum Sichersein.
Die Vernunft sagt natürlich, dass wir das nicht durchführen können. Weil wer möchte ein Hotspot sein? Wer möchte dafür verantwortlich sein, dass sich Corona weiter ausbreitet? Also ich möchte es nicht sein.
Im Bus und Bahn trägt jeder Maske.
Ich sehe hier vor allen Dingen, dass die Grundrechte massiv eingeschränkt werden.
Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle.
Corona, oh na na.
Das eine ist, die Dinge zu untersagen. Das andere ist aber vielleicht auch noch mal wieder den Bürgern zu sagen, stellt euch einfach die Frage, muss unbedingt ein Clubbesuch sein?
Alle Leute sind Zeuge, ich nies in die Armbeuge.
Jeder von uns, wir befinden uns täglich im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Normalität und Freiheit, aber der gleichzeitigen Sorge um die Sicherheit der Bevölkerung.
Corona, oh na na.
Ansonsten setzen wir auf die Eigenverantwortung der Menschen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir verantwortungsvolle Normalität nennen.
Corona, oh na na.
Wie schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Wenn sich alle ihrer Verantwortung stellen und die Regeln beachten, werden wir schon zurechtkommen mit der Pandemie. Aber vertrauen die Politiker wirklich auf die Verantwortung des Einzelnen? Sie halten uns zum Tragen der Maske und zum Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln an, da unser individuelles und kollektives Verhalten darüber entscheide, ob das Virus eingedämmt werden kann. Auf der anderen Seite nehmen sie uns mit Einschränkungen, Vorschriften und Bußgeldern einen Teil der Verantwortung ab. Sind das unzulässige Eingriffe in die individuelle Freiheit oder geben wir auf der Suche nach Orientierung gerne auch einen Teil der Verantwortung wieder ab? Alle in einem Boot, Corona und Verantwortung, haben wir heute getitelt und schauen auf den in der Pandemie neu entflammten Streit. Inwieweit sollen Regierungen Menschen in ihrer Verantwortung beeinflussen, ihnen Eigenverantwortung abnehmen? Und wie viel Verantwortung darf, soll, muss jeder einzelne Mensch tragen? Politiker und Politikerinnen appellieren an die Eigenverantwortung von Beginn der Corona-Pandemie an bis heute immer wieder, wie Anne Bayer nachzeichnet.
Mitte März hält Kanzlerin Angela Merkel eine Ansprache. Zum ersten Mal in ihrer 14 Jahre langen Amtszeit wendet sie sich direkt an die Bevölkerung, von den Neujahrsansprachen mal abgesehen. Sie spricht dabei sehr eindringlich von einer historischen Aufgabe, ausgelöst durch die Corona-Pandemie.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.
Schnell macht das rasante Fortschreiten des Virus weltweit klar, ohne verantwortliches Handeln jedes und jeder Einzelnen ist es nicht einzudämmen. Darum werden Politiker und Politikerinnen aller Couleur nicht müde, im Laufe der folgenden Monate immer wieder an Solidarität, Vernunft und eben die Eigenverantwortung zu appellieren. So zum Beispiel auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier im Frühjahr.
Wir haben viele Menschen, die genau so sich verhalten, rücksichtsvoll und in dieser Lage auch alles tun, was man tun muss, um sich nicht zu gefährden, aber auch andere. Leider stellen wir aber auch fest, es gibt auch nicht wenige, die eben nicht sich rücksichtsvoll verhalten, sondern die sich nach wie vor treffen, die sogar Corona-Partys feiern und ähnliches mehr. Das ist unverantwortlich.
Doch Worte reichen nicht und nach gibt es Vorschriften. Bußgelder werden verhängt, die Maskenpflicht eingeführt. Zwar setzt der Staat nach wie vor auf die Einsicht seiner Bürger und Bürgerinnen, doch der Ton wird ungeduldiger, eindringlicher. Auch bei Gesundheitsminister Jens Spahn im Mai.
Nur wenn wir es schaffen, vor Ort, in den Landkreisen, dann auch sofort, zügig und konsequent durchzugreifen, verhindern wir, dass dann darüber hinaus auch möglicherweise wieder bundesweit wir ganz andere Entwicklungen sehen. Und ich denke, da muss auch jedem seine und ihre Verantwortung klar sein.
Als im Sommer die Corona-Regeln wieder gelockert werden, die Deutschen wieder reisen dürfen, gibt die Politik die Verantwortung wieder ein Stück weit an jeden Einzelnen zurück. Auch wenn der mahnende Zeigefinger gehoben bleibt. In diesem Fall von Außenminister Heiko Maas.
Wir sind überall in Europa besser vorbereitet, aber das ist noch lange nicht vorbei. Und jeder, der glaubt, Man könnte einen Sommerurlaub erleben, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, der wird sich im Sommer wundern.
Das Thema Reiserückkehrer bleibt den ganzen Sommer über in der Diskussion und führt dazu, dass sich Gesundheitsminister Spahn im August erneut an die Öffentlichkeit wendet. Dieses Mal mit klaren Handlungsanweisungen.
Freiheit, das ist jedenfalls mein Freiheitsbegriff, heißt nicht immer nur Freiheit für mich alleine. Freiheit kommt immer auch mit Verantwortung. Verantwortung für mich selbst und Verantwortung für andere. Und dazu gehört eben auch, wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkehre, mich testen zu lassen oder mich in Quarantäne zu begeben.
Und auch Merkel legt bei der Pressekonferenz von Bund und Ländern zu Reiserückkehrern nach. Wieder ist die Rede von Verantwortung. Allerdings nicht ohne dem Zusatz, wer nicht hören will, muss fühlen.
Wer gegen seine Pflichten verstößt im Zusammenhang mit den Quarantänenotwendigkeiten, für den werden empfindliche, also deutliche Bußgelder verhängt.
Die Corona-Krise macht vor allem eines deutlich. Der Staat will seine Bürger und Bürgerinnen vor der Pandemie schützen. Aber das geht nur, wenn diese mitmachen. Jeder und jede eigenverantwortlich handelt. Noch nie waren Politiker und Politikerinnen sich dessen so bewusst wie in diesem Jahr.
Anne Bayer über den immer wiederkehrenden Appell an uns, verantwortlich zu handeln. Professor Jörg Vögele, Professor für Neue und Neueste Geschichte an der Uni Düsseldorf im Institut Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Guten Tag.
Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben sich mit Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive beschäftigt, so der Titel Ihres Bandes. Gab es denn die Vorstellung, dass das Handeln des Einzelnen mit dem Infektionsgeschehen was zu tun hat, auch schon bei früheren Pandemien?
Also es gab ja in der Geschichte eine Reihe tödlicher Epidemien, wesentlich tödlicher als Corona. Aber dieses Konzept, dass der Einzelne schuld ist, das gab es wohl weniger. Es wird allgemein als Strafe Gottes angesehen, zum Beispiel der Schwarze Tod im Mittelalter. Entsprechend war das dann auf ein sündiges Leben zurückzuführen. Und was man dagegen tun konnte ans Handeln, das war eben sein Lebensstil zu ändern. Es gab da auch diese berühmten Geißlerzüge. Das sind dann Menschenmengen, die sich selbst kasteien, selbst geißeln, durch die Gegend gezogen sind, um eben die Strafe Gottes auf sich zu nehmen.
Also so Appelle, Mahnungen, Warnungen bezogen sich dann eher auf konkretes Handeln?
Es bezog sich eher auf die Gemeinschaft, eher auf sozusagen den allgemeinen Lebensstil. Man hat ja kein Konzept, wie man das seit dem 19. Jahrhundert, seit dem Beginn der modernen naturwissenschaftlichen Medizin hat, dass Krankheiten über Bakterien oder Viren übertragen waren. Man hatte keine Vorstellung, wie sowas gehen konnte. Das haben Sie noch heute zum Beispiel im Ausdruck, dass die Pest durch den bösen Blick übertragen wird. Also es gab kein Konzept von Ansteckung. Entsprechend gab es natürlich auch keine Verhaltensmaßregel gegen Ansteckung.
Es gab auch nicht die Diskussion um Freiheit und Verantwortung, wie wir sie heute haben. Gab es dennoch andere Muster, die sich im Verlauf von Pandemien wiederholen?
Unserer Forschung nach bilden sich da immer die gleichen Muster raus. Es sind ungefähr drei Stufen, die sich da abspielen. Zunächst mal wird so eine Seuche bagatellisiert. Man sieht sie kommen, nicht so schnell wie heute über die modernen Medien, sondern man hat das in den Zeitungen gelesen. Die Cholera kommt, ist heute da und da und da. Und man bagatellisiert das erstmal. Cholera, das ist der normale Sommerbrechdurchfall, also kein Grund zur Panik. Dann ist die Seuche da, kostet in der Regel vielen Millionen Leute das Leben. Man kann sie also nicht mehr länger bagatellisieren. Dann kommt die zweite Stufe, wer fliehen kann, flieht. Das ist zum Beispiel der florentinische Adel beim Schwarzen Tod im Mittelalter oder in Hamburg bei der Cholera, da fliehen die reichen Kaufleute. Also wer gehen kann, geht. Und die dritte Phase, irgendwann ist jede Epidemie vorbei, das ist dann die Suche nach den Schuldigen. Und da ist dann in der Regel, sind dann die Randgruppen, die in den Blick rücken. Also bei der Pest waren das ja, das ist bekannt, waren das die Juden. Bei AIDS in den 1980er Jahren Homosexuelle, Prostituierte. Also Randgruppen, die sich nicht wehren können.
Da ist ja schon einiges dabei, was Sie jetzt eben so erzählt haben, was man heute schon nachvollziehen kann. Auch diese Fluchtbewegung gab es durchaus bei denen, die sich's leisten konnten. Ich erinnere mich an Bilder aus dem Pariser Bahnhof, wo also alle noch schnell raus sind in ihre Ferienhäuser, was natürlich nicht jeder konnte. Es gibt ja jetzt auch eine aufgeheizte Diskussion um oder Abwägungsprozesse zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Auch das war das schon ein Thema in alten oder früheren Pandemien?
Auch das ist immer ein großes Thema. Das spitzt sich besonders zu bei der Cholera-Epidemie gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Es sind zwei medizinische Konzepte, die sich entgegenstehen. Das ist einmal die miasmatische Theorie, also die Cholera entstünde durch Dämpfe aus dem Boden. Und das andere ist die bakteriologische Theorie Robert Kochs, die sagt eben, die Cholera kriegt man durch Ansteckung. Das heißt also, die erste, die miasmatische Theorie, bedeutet, dass jegliche Quarantäne von Schiffen unnötig sei. Und entsprechend war das natürlich ein sehr gutes Angebot für die moderne entstehende Weltwirtschaft. Deswegen auch diese großen Hafenstädte. Deswegen war Hamburg eben auch betroffen von dieser Cholera-Epidemie.
Im Mittelalter starben bis zu einem Drittel der europäischen Bevölkerung an der Pest. Die Cholerakranken kippten auf der Straße um in den 1890er Jahren in Hamburg zum Beispiel. Zwischen 1918 und 1920 ließen rund 50 Millionen Menschen mit der spanischen Grippe ihr Leben. Muss es erst sichtbar dramatisch werden, bevor die Menschen ihr Handeln auch nach der Infektionskrankheit ausrichten?
Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied von heute, von Corona zu den damaligen Epidemien. Cholera, Pest, das sind ja schreckliche Todesumstände, die einem da begleiten. Und die Ängste waren enorm damals. Und ich glaube, das hat dann schon zu einem bestimmten Lebensstil auch geführt. Während heute hat man mal das Gefühl, in der modernen Welt sterben die Leute im Krankenhaus. Das ist also weiter weg. Und man sieht das nicht so richtig. Es ist also schwer, das eigene Handeln dann danach auszurichten. Auf der anderen Seite denke ich, bei Covid-19 haben uns doch die Bilder aus Italien, die wir am Anfang gesehen haben, die haben uns doch sehr zum anderen Handeln dann angestiftet.
Sind Epidemien und Pandemien auch immer ein Stresstest für Gesellschaften gewesen? Also immer so diese Frage, wie kommt diese Gesellschaft damit zurecht? Zieht sie vielleicht sogar einen Gewinn daraus? Gibt es einen Anstoß für Entwicklungen? Kann man sowas auch mit Epidemien und Pandemien nachvollziehen?
Also man wertet die in der Geschichte durchaus immer als Stresstest. Funktioniert eine Gesellschaft? Wie geht sie auch mit ihren Randgruppen um? Das wäre sozusagen das Gesellschaftspolitische. Aber selbstverständlich gibt es auch immer wieder Innovationen. Es gibt sogar Historiker, die führen die Erfindung des Buchdrucks auf den Schwarzen Tod im Mittelalter zurück. Das könnten Sie heute so ein bisschen parallel ziehen zur Digitalisierungsschub, den wir gerade erfahren mit Corona. Oder nehmen Sie die moderne Medizin, die erfährt auch immer einen Innovationsschub im Zuge von Seuchen und Epidemien. Aber vielleicht war das ja auch gerade ein bisschen auch unser Schwachpunkt, dass wir so zu viel Vertrauen in die moderne Medizin hatten, sodass wir uns zu sehr in Sicherheit wiegten.
Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive, so heißt auch das Buch von Professor Jörg Vögele. Herr Vögele von der Uni Düsseldorf, vielen Dank. Alle in einem Boot, Corona und Verantwortung, der Tag in H2 Kultur. Cosimo trägt zwar keine Maske, hält aber Distanz, wenn er sich auf die Bäume zurückzieht und sich so von allem absetzt, was ihn nervt. Am 15. Juni 1767 weigert sich der 12-jährige Cosimo, das von seiner älteren Schwester zubereitete Mittagessen zu sich zu nehmen, ein ekelhaftes Schneckengericht. Der Vater ist verärgert. Daraufhin steht Cosimo vom Tisch auf, besteigt die Bäume und bleibt da. Und so wird er in Italo Calvinos Roman zum Baron auf den Bäumen, denn die Distanz soll von Dauer sein.
Cosimo war auf der Steineiche. Die Zweige, hohe Brücken über dem Erdboden, bewegten sich lebhaft. Es wehte ein schwacher Wind. Die Sonne schien. Die Sonne drang durch das Blätterdach, und so mussten wir die Hand vor die Augen halten, wenn wir Cosimo sehen wollten. Er aber betrachtete die Welt vom Baum aus. Alles, was man von dort oben sah, war andersartig, und schon das machte Vergnügen. Die Allee zeigte sich in einer ganz anderen Perspektive, und so auch die Gartenbeete, die Hortensien, die Kamelien, das Eisentischchen, das zum Kaffeetrinken im Garten diente. Weiter in der Ferne wurde das Laubwerk der Bäume spärlicher, und das Gartenland ging in kleine, stufenförmige Felder über, die von Steinmauern umschlossen waren. Ölbäume bildeten die dunkle Rückwand, dahinter erstreckten sich die verblassten Ziegel- und Schieferdächer der Ortschaft Ambrosa, und dort, wo unter ihr der Hafen lag, kamen Rahen und Masten zum Vorschein. Im Hintergrunde dehnte sich mit großem Horizont das Meer, auf dem langsam ein Segelschiff vorüberzog. Jetzt traten der Baron und die Generalin nach dem Café in den Garten hinaus. Sie betrachteten einen Rosenstrauch und gaben sich den Anschein, als schenkten sie Cosimo keine Beachtung. Sie reichten einander den Arm, aber dann trennten sie sich plötzlich, um sich zu besprechen und zu gestikulieren. Ich hingegen begab mich unter die Steineiche und tat, als spielte ich für mich, suchte aber in Wahrheit Cosimos Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Er indessen grollte mir noch immer und blickte weiter von dort oben in die Ferne. So hörte ich auf und kauerte mich hinter einer Gartenbank nieder, um ihn ungesehen von dort beobachten zu können.
Der Baron auf den Bäumen gewinnt neue Perspektiven und hält Distanz. Das ist ja auch nicht so schwer, da oben im Baum. Weniger leicht geht es da, wo Menschen eng beieinander arbeiten, zum Beispiel in Schlachtbetrieben, zum Beispiel in einem Paketverteilzentrum wie im Kreis Offenbach oder bei Feiern wie bei einer Großhochzeit in Hamm, Dortmund und Werl. Dann steigt das Risiko. Und wenn dann auch die Infektionen steigen, wie in diesen beiden Fällen, steht schnell die Frage im Raum, hat sich hier jemand unverantwortlich verhalten? Über 150 Infizierte sind mittlerweile bekannt, die sich bei und infolge der Hochzeitsfeiern angesteckt haben. Daniel Schmitz berichtet über unterschiedliche Perspektiven im Falle Hamm. Wer trägt die Verantwortung? Die Veranstalter, Gastgeber oder jede und jeder einzelne Gast für sich? Auch der Vorsitzende des Verbandes der Event Locations NRW hat sich jetzt geäußert.
Wir werden alle darauf ansprechen, auch ein bisschen hart durchgreifen und gucken, dass wir die genau ausfindig machen, die das Ganze mit der Verordnung nicht so ernst nehmen. Die müssen auch darauf hingewiesen werden, dass das nur die einzige Möglichkeit ist, diesen Sektor aufrechtzuerhalten und weiterzuarbeiten.
Das sagt der Vorsitzende des Verbands der Event Locations NRW, Mesut Cetin. Der Herner Eventhallenbetreiber will seine Kollegen in den nächsten Tagen gezielt auf die Vorgaben aus der Corona-Schutzverordnung hinweisen. Die Verunsicherung in der Branche ist groß, denn nun rücken nach den Schlachtbetrieben die Eventhallen in den Fokus der Politik. Einige Betreiber nehmen es mit der Erfassung der Kontaktdaten wohl nicht so genau und veranstalten sogar Feiern mit mehr als den erlaubten 150 Gästen. Die Hochzeit eines Hammerpaares in Dortmund wurde so zum Superspreader-Event. Thomas Hunsteger-Petermann, der Hammer-Oberbürgermeister, fordert jetzt rechtliche Konsequenzen für den Veranstalter.
Wenn ich einerseits bei Kulturveranstaltungen, bei Sportveranstaltungen, überall anders, an jeder anderen Stelle, sehr klare Vorgaben habe zur Durchführung der Corona-Richtlinien, insbesondere sehr klare Vorgaben dazu habe, dass ich die Namenslisten führen muss. Und was uns wichtig ist, es muss am Ende einer da sein, der unterschreibt, der haftbar ist, der verantwortlich ist dafür. Das war eine Lücke im System.
Deshalb müsse die Schutzverordnung schnell nachgebessert werden, findet Hunsteger-Petermann. Denn schon vergangenen Samstag fand in derselben Dortmunder Eventhalle die nächste Hochzeit statt, mit 230 Gästen. Die Feier wurde laut Stadt vorzeitig beendet. Mesut Cetin vom Verband der Event Locations NRW sagt, dass ein Teil der Verantwortung natürlich auch bei den Gästen liege. Wer sich krank fühle, sollte beispielsweise gar nicht mitfeiern.
Allerdings müssen wir natürlich auch selber gucken, kritisch uns betrachten, was wir machen können, wie wir dann dagegen halten können, ob die Hygienekonzepte, die auch beim Landesgesundheitsamt bei der örtlichen Behörde vorgestellt wurden, ob die tatsächlich auch so eingehalten werden.
Selahattin Alkan, der eine Eventhalle in Dortmund betreibt, hat das Gefühl, dass seine Branche jetzt unter Generalverdacht gerät. Vorurteile gegenüber türkischen Hochzeitsgesellschaften hätten sich zuletzt noch verstärkt.
Man kennt ja unter Anführungsstrichen türkische Hochzeiten mit Korsos, mit Autobahnblockaden in den letzten Monaten, und das hat uns auch richtig zu überlegen gegeben. Schwarze Schafe oder Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, gibt es überall.
Die Eventhallenbetreiber fürchten bereits, dass das Land Feste bald nur noch mit maximal 50 Personen erlauben könnte. Viele Feiern müssten dann wieder abgesagt werden und die Einnahmen würden, so wie zwischen März und Juli, wieder einbrechen.
Ich hoffe, wir bleiben bei den 150 oder wir könnten es vielleicht noch einen Tick höher. Ich hoffe mal, dass die Pandemie oder dieses Virus mal irgendwann mal zu Ende geht und dass jeder seine, wenn er zum Veranstaltung geht, seine Sau rauslassen kann und jeder feiern, wie er will.
Und jetzt sieht sich der Veranstalter der Hochzeit, sprich das Brautpaar, massiven Vorwürfen ausgesetzt. Auch die Lokalität soll zur Verantwortung gezogen werden. Wir sind eine liberale Gesellschaft, also können wir das nur hinkriegen, wenn wir jeden Einzelnen in die Verantwortung nehmen. Das war eine Überlegung in den Beratungen zu Anfang der Pandemie. Davon hat berichtet Professor Heinz Bude, Soziologe von der Uni Kassel und Teil des Beraterstabs im Innenministerium, in einem Weltartikel. Guten Tag, Herr Professor Bude.
Ja, ich grüße Sie. Guten Tag.
Immer wieder wird auch heute davon gesprochen, dass wir es durch verantwortliches Handeln der Menschen in Deutschland hinbekommen haben, dass die Pandemie hier im Vergleich zu anderen Ländern bisher glimpflich abgelaufen ist. Klappt das also, die Verantwortung in die Hände des Einzelnen zu legen?
Naja, es ist immer ein gewisses Risiko dabei, denn Verantwortung ist letztlich eine Kategorie der Freiheit. Sie müssen auch bereit sein zur Verantwortung. Man kann Leuten schlecht Verantwortung diktieren, dann würde man ja sagen, sie sollen sich wie Automaten verhalten. Sie sollen also genau das tun, was vorgeschrieben ist. Verantwortung versucht ja zu sagen, da gibt es einen gewissen Spielraum und den muss man dann auch gegebenenfalls verantwortlich wahrnehmen. Ich sage das beispielsweise bezogen auf die Probleme, dass Sie möglicherweise ein betreuungsbedürftiges Familienmitglied haben, was in einem Heim ist oder teilweise hinter verschlossenen Türen, wo Sie nur zuwinken können. Und dann gibt es dieses Problem, dass man sagt, Oma oder Opa wird vielleicht noch ein halbes Jahr leben, vielleicht ein Dreivierteljahr. Kann ich es auch in meine Verantwortung nehmen als Familie, als Vater, Mutter, auch als Kind, als Enkel, zu sagen, okay, wir riskieren jetzt, um zu Oma oder Opa zu gelangen, und zwar direkt in Präsenz zu gelangen, auch ein gewisses Infektionsrisiko. Ich bin der Meinung, wenn man das in Abwägung der Problematiken tun will und unter Verantwortungsgesichtspunkten für sich selber, aber auch für die Familie, aber auch für das pflegebedürftige Familienmitglied, dann finde ich, ist es gerechtfertigt, von einer Familie das zu tun oder auch zu verlangen, bestimmte Sperren zu überwinden.
Also selbst dann, die Verantwortung zu übernehmen, sich die Freiheit zu nehmen.
Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ob man den Leuten auch diese Verantwortung zumutet oder auch, man kann es auch positiv sagen, davon ausgeht, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen können. Diese Fälle muss man sicherlich unterscheiden von diesen Formen des, wie soll ich das sagen, jugendlichen Irreseins, mit dem wir auch zu tun haben, was in der ganzen Partywut eine Rolle spielt. Da ist es manchmal so ein bisschen so, dass man da auch schon Verantwortung zumuten muss, vielleicht auch robuster zumuten muss. In manchen Großstädten, ich beobachte das in Berlin, habe das auch zuletzt in München beobachtet, da finde ich, ist ein bisschen viel an psychosozialem Verständnis in der Luft, weil es ist schon eine ernste Situation und auch für Heranwachsende, und die Postadoleszenz geht ja mittlerweile bis 26, 28 durch die Ausweitung der sogenannten tertiären Sozialisation auf den Universitäten. Also da muss man schon ein bisschen rangehen, was wiederum nicht heißt, dass man auch da die Situation haben kann, dass fünf sich, die gemeinsam eine Arbeitsgruppe bilden, dann im Park treffen und auf den ersten Blick denkt man, okay, die sind doch hier verantwortungslos, aber vielleicht verstehen sie sich auch als eine Art von sorgender Gemeinschaft. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist ein wirklich wichtiger Begriff, inwieweit wir in der Zukunft in der Lage sind, aus persönlicher Verantwortung heraus sorgende Gemeinschaften zu bilden.
Jetzt haben Sie so zwei Seiten der Freiheit der Verantwortung beschrieben. Dazwischen liegt, denke ich, zum Beispiel diese Hochzeitsfeier. Da hat es auch nicht so ganz geklappt mit der Verantwortung und der freien Entscheidung, weil offensichtlich Regeln nicht eingehalten wurden. Grenzen, was die Größe der Veranstaltung angeht, auch die Nachvollziehbarkeit der Besucher, der Gäste nicht gewährleistet war. Es gibt Kneipen, die einfach wieder öffnen, ohne ihr Konzept anzupassen. Ist denn an solchen Fällen dann doch das Konzept Freiheit in der Verantwortung gescheitert?
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist irgendwie für mich nicht einsehbar, warum man nicht mit 50 Leuten eine Hochzeit feiern kann und sagt, es ist wirklich ein Problem im Augenblick. Zahlen gehen hoch in Großbritannien, die Zahlen gehen hoch in den Niederlanden. Die Zahlen sind hochgegangen in Österreich. Warum in aller Welt können wir glauben, dass das in Deutschland nicht passiert? Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, auch Erwachsene mit 36 Jahren kriegen Covid-19. Da müssen sie nicht 96 sein. Das ist völliges Missverständnis. Es gibt Menschen, die eine problematische Situation ihres Immunsystems haben. Die sind auf uns angewiesen, dass wir Rücksicht haben. Da gibt es nicht so wenige von. Also das ist, glaube ich, schon zumutbar. Und wenn die Leute das nicht tun, das meinte ich eben mit robust, dann muss man durchaus auch mit Sanktionsmitteln reagieren. Man muss nicht an der Welt verzweifeln, wenn Leute das quasi sich unvernünftig, absurd verhalten. Das gibt es im Leben. Und dann muss man auch deutliche Antworten geben. Man muss aber nicht sagen, dass sie jetzt immer wieder das tun werden. Das glaube ich gar nicht mal. Ich denke, wir müssen schon auch eine Mischung aus Klarheit der Ansage und gleichzeitig Zumutung von Verantwortung bei Bewusstsein über Verhaltensspielräume an den Tag legen.
Aber wie sehen Sie das denn als Soziologe? Wir leben ja in einer individualistischen Gesellschaft und es geht immer um die Einschränkung der individuellen Freiheit, die da im Moment immer wieder beklagt wird. Ist es vielleicht für uns in dieser individualistischen Ausrichtung im Gegensatz zu anderen Gesellschaften schwieriger, auch für andere Verantwortung zu übernehmen, an ein abstraktes, erstmal abstraktes Ziel zu denken und zu sagen, ich halte mich jetzt mal zurück oder ich denke an die Schwächeren, an die stärker Gefährdeten?
Na, ich glaube, das ist nicht so ein prinzipielles Problem. Wir haben es eher mit Gruppen zu tun, die man identifizieren kann, die offenbar gewisse Probleme haben, die notwendige Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ganz verrückt. Es gibt eine Gruppe von, wie soll ich sagen, sehr auf Selbstverwirklichung orientierten Leute, die durchaus einen hohen Bildungshintergrund haben, die so merkwürdige Vorstellungen ihrer mentalen Resilienz haben. Die sagen, ich brauche keine Impfung und ich brauche keinen Mund-Nasen-Schutz. Ich kann mich selber schützen, weil ich irgendwie das von innen heraus tun kann. Da gibt es sogar gewisse wissenschaftliche Ergebnisse, das gibt es, auf die man sich dabei berufen kann. Aber das ist sozusagen eine bestimmte Gruppe, die man auch ein bisschen als Gruppe ab und an zur Verantwortung ziehen muss. Und die versteht sich merkwürdigerweise auch mit einer Gruppe heute, die uns eine Reihe von Schwierigkeiten machen. Das sind Leute, die eine massive Leistungsfrustration in den letzten Monaten erlebt haben, wo sie gedacht haben, sie haben sich ihr Leben so wunderbar zurechtgelegt mit der Eigentumswohnung, mit der Ausbildung ihrer Kinder, mit der weiteren Entwicklung des Geschäftes oder mit Aufstiegen innerhalb der Unternehmen. Und jetzt plötzlich quasi ausgebremst werden durch Bedingungen, die sie selbst nicht mehr beeinflussen können. Die spielen teilweise verrückt.
Professor Heinz Bude, Soziologe von der Uni Kassel, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Alle in einem Boot, Corona und Verantwortung, der Tag in H2 Kultur. Sich einerseits der Verantwortung entziehen, aber dabei maximale Distanz halten, das tut der Baron auf den Bäumen bei Italo Calvino.
Cosimo blieb auf seinem Baume zurück. »Komm doch runter«, riefen ihm die anderen zu, während sie davonliefen. »Was tust du denn? Schläfst du? Komm runter, solange der Weg noch frei ist.« Er aber zog seinen Kinderdegen, während er die Knie an den Ast presste. Um ihn zu erreichen, streckten die Bauern von den umliegenden Bäumen ihre Gabeln aus, an die sie Stöcke gebunden hatten. Cosimo hielt sie von sich ab, indem er seinen Degen herumwirbelte, bis sie ihm eine Gabel mitten auf die Brust pflanzten und ihn am Stamm festnagelten.
»Halt«, schrie da eine Stimme, »das ist ja der kleine Baron di Piovasco. Was treibt er denn da droben, der junge Herr? Wieso hat er sich unter solch ein Gesindel gemischt?«
Cosimo erkannte Giua della Vasca, einen Pächter unseres Vaters. Die Gabeln wichen zurück. Viele aus dem Haufen zogen den Hut. Auch mein Bruder lüftete den Dreispitz mit zwei Fingern und verneigte sich.
»Heda, ihr da drunten, nehmt die Hunde an die Leine«, riefen die anderen, »lasst ihn hinunter.« »Ihr könnt jetzt hinabklettern, junger Herr. Aber Achtung, der Baum ist hoch. Einen Augenblick, wir legen eine Leiter an. Ich selbst bringe euch dann nach Hause.«
»Nein, besten Dank«, sagte mein Bruder. »Macht euch nur keine Mühe. Ich kenne meinen Weg. Ich kenne ihn ganz allein.«
Cosimo bleibt weiter auf Distanz und auf dem Baum. Davon hören wir später noch einmal. HR2 der Tag. Die Corona-Bestimmungen zu Abstand und Hygiene haben Auswirkungen auf Konzertveranstalter, Kinos und Theater, die nur langsam wieder den Betrieb aufnehmen. Fußballstadien füllen sich zumindest zum Teil vorsichtig wieder. Großveranstaltungen fallen weiter vorerst aus. Es geht um Existenzen und die Zukunft der Kultur. Es rumort bei den Beteiligten. Im Streit um das Hygienekonzept mit Ministerium und Gesundheitsamt hat zum Beispiel das Wiesbadener Staatstheater vorerst alle Aufführungen abgesagt und ein neues Hygienekonzept erstellt. Gerade wurde gemeldet, der Spielbetrieb wird ab morgen vorläufig wieder aufgenommen. Das Gesundheitsamt prüft vor Ort das neue Hygienekonzept. Neben dem, was erlaubt oder verboten ist, gibt es auch verschiedene öffentliche Meinungen zu Treffen von Gruppen auf Plätzen oder in Parks. Halten Sie genug Abstand? und gefährden sie uns alle? Muss das denn sein? Rainer Dachselt mit seiner Sicht auf die Dinge und die Kommentare zu Feiernden auf Frankfurts Straßen.
Für was in aller Welt wurde eigentlich der Wasserwerfer erfunden?
So endet ein Kommentar. Nein, nicht in der Springerpresse der 60er gegen das langhaarige kommunistische Studentenpack. Das steht so Mitte September diesen Jahres in der Online-Ausgabe einer als linksliberal geltenden Frankfurter Zeitung. Aber es geht auch gegen die Jugend von heute. In dem Fall gegen das vom Autor sogenannte Partyvolk. Es feiert auf Frankfurts Straßen, müllt sie angeblich voll und noch schlimmer. Es hält die Abstandsregeln nicht ein. Eine Kollegin des Verfassers hat eine von diesen, ich zitiere,
asozialen?
Darauf angesprochen, aber eine freche Antwort bekommen. Und weil das Partyvolk ja nur deswegen auf der Straße feiert und Müll hinterlässt, weil seine Clubs zu sind, macht sich der Autor so Luft.
Sowohl Clubbetreibern als auch Müllwerkern zollt man erst den gebührenden Respekt, wenn man den Unrat sieht, den sie ansonsten beseitigen.
Tja. Asoziale, Unrat, wo bleibt der Wasserwerfer? Das Wörterbuch des Unmenschen liegt in dieser Redaktion sonst nur aus, um den Sprachgebrauch der Rechten zu entlarven. Hier hat's mal einer aus Versehen als Stilratgeber verwendet. Nun gab's Glossen gegen das Partyvolk natürlich auch schon vorher. Neu ist der völlig enthemmte Ton. Diese Leute sind nicht mehr einfach Ferkel. Sie werden dem Volkszorn als Unrat präsentiert, weil sie keine Abstände halten. In Corona-Zeiten ist nämlich sprachlich alles erlaubt, wenn es gegen den inneren Feind geht. Und der ist jung und verantwortungslos.
Die jungen Erwachsenen sind das Problem.
Diskriminiert eine weitere Frankfurter Zeitung fröhlich schon in der Überschrift. In Berlin erregt man sich über den
Tanz der Egoisten.
Und ein anderer sieht sogar einen
Hedonisten-Mob
am Werk. Bei Facebook und anderswo sind Bilder von anscheinend vollen Parks mit jungen Menschen ein gern genommener Anlass, um den Volksfeinden Polizeiknüppel und den Tod naher Verwandter an den Hals zu wünschen. Und überall steht der Standardsatz, mit dem auch die Kritiker der politischen Maßnahmen angerempelt werden.
Habt ihr schon eine Patientenverfügung unterschrieben, dass ihr auf Behandlung verzichtet, wenn euch Covid-19 erwischt?
Dieses bösartige Missverständnis von ärztlicher Versorgung als Belohnung für Wohlverhalten tritt gerne zusammen auf mit einer etwas engen Auslegung der Verfassung. Da ist dann die Rede von
vermeintlichen Freiheiten,
die nicht nur das Partyvolk in Anspruch nimmt, sondern vor allem die Kritiker der realen Grundrechtseinschränkungen. Meint, die haben alle keine Ahnung, was Freiheit wirklich ist. Das definiert nämlich seit neuestem die Mehrheit. Und die steht ja angeblich zu über 80% hinter allen Maßnahmen.
Also ich fühle mich nicht beeinträchtigt.
Ist deswegen zurzeit das letzte Wort in Verfassungsfragen. Mob Rules. Oder wie es in einem Facebook-Kommentar so schön heißt.
Die Mehrheit hat beschlossen, dass du eine Maske tragen sollst, also zieh sie auf.
Und zur Künstlerin, die schreibt, dass sie gar kein Einkommen mehr hat, einfach:
Das sind eben die Härten, heul uns nicht voll und setz dich bei Aldi an die Kasse.
Dieser totalitäre Soundtrack ist der Sommerhit des Jahres. Und deswegen wüsste ich gar nicht genau, was ich sagen soll, wenn mich jemand auf meine persönliche Verantwortung in der Krise anspricht. Ich würde gern antworten, dass ich genau wie vorher mich bemühe, rücksichtsvoll zu sein und niemand zu gefährden. Aber gern auch sagen, wie sehr es mich abstößt, wie leichtfertig mit dem Etikett Verantwortungslosigkeit um sich geschmissen wird und wie Verantwortung nur noch am Verhalten zu einer einzigen Infektionskrankheit gemessen wird. Was ich wiederum für verantwortungslos halte, aber an dieser Stelle mache ich lieber von meiner Freiheit Gebrauch zu schweigen, auch wenn es nur eine vermeintliche Freiheit ist.
Verantwortungsvoll verhalten zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung von Corona, zum Schutz anderer und sich selbst. Darauf legen die einen den Schwerpunkt. Rainer Dachselt spricht auch von einer Verantwortung für Menschen, deren wirtschaftliche Existenz durch die Beschränkungen gefährdet wird. Treten wir noch mal einen Schritt zurück und sprechen über den Begriff von Verantwortung aus philosophischer Perspektive mit Professor Sabine Döring, Philosophin an der Uni Tübingen. Guten Tag.
Hallo.
Was ist denn Verantwortung überhaupt?
Naja, in dem Zusammenhang, in dem wir diesen Ausdruck jetzt verwenden, also sehr schön in dem vorhin zitierten Beitrag von Angela Merkel, die von einer Pflicht gesprochen hat, wir reden hier über moralische Verantwortung. Das heißt, der Ausdruck bezieht sich auf die Frage, ob ein Akteur in der richtigen Relation zu seinen eigenen Handlungen und deren Konsequenzen steht, nämlich dazu fähig und bereit ist, für diese einzustehen und sie zu rechtfertigen. Ja, also wir können unterscheiden zwischen moralischer und kausaler Verantwortung. Und man kann eben für etwas kausal verantwortlich sein, ohne sich dafür moralisch verantworten zu müssen. Aber in unserem Verständnis, also im klassischen und auch im alltäglich praktischen, meinen wir halt eigentlich normalerweise moralische Verantwortung und in der Weise, in der wir jetzt im Augenblick darüber sprechen.
Was brauchen denn Menschen, um Verantwortung übernehmen zu können? Wir haben vorhin im Gespräch mit Herrn Bude schon gehört, Freiheit gehört dazu.
Ja, also wir brauchen bestimmte Fähigkeiten und dazu gehört dann auch insbesondere die Freiheit, anders handeln zu können. Das heißt, es muss in der Macht des Verantwortlichen stehen, eine alternative Handlung zu wählen und er muss das auch wissen. Ja, also wir schreiben ja beispielsweise Kindern und Tieren keine Verantwortung zu, was nicht heißt, dass wir nicht auch für sie oder sogar für unsere Umwelt verantwortlich wären. Aber wir können uns ja auch ein Beispiel überlegen, dass jemand jetzt in der Pandemie unwissentlich und obwohl er alle Maßnahmen eingehalten hat, trotzdem zum Superspreader wird. Und dann würden wir ihn dafür gleichwohl nicht zur Verantwortung ziehen. Wir würden ihn nicht tadeln oder sanktionieren wollen, weil eben zur Verantwortung im Sinne von moralischer Verantwortung und zu unserer Praxis des verantwortlichen Machens Tadel und Lob untrennbar dazugehören.
Und inwieweit ist denn in diesem Verständnis es möglich, dass ein Staat, eine Regierung, politische Mandatsträger darüber bestimmen, wie wir Bürger und Bürgerinnen unserer Verantwortung gerecht werden sollen?
Naja, der entscheidende Punkt bei der Pandemie, wie auch zum Beispiel beim Klimawandel, ist, dass wir mit individueller Verantwortung hier überfordert sind. Also die SARS-CoV-2 stellt uns für eine neue Herausforderung. Ja, wir haben eine bislang ungekannte Kombination aus Wichtigkeit, dem Erfordernis wissenschaftlicher Expertise, Unsicherheit und höchster Dringlichkeit. Wenn wir das mit dem Klimawandel vergleichen, können wir sagen, dass Klimawandel mittel- und langfristig das wichtigere Problem ist und dass beide Probleme hochgradig theorielastig sind und im Alltag unsichtbar. Ja, was aus uns wird, wenn wir die von der Wissenschaft empfohlenen Maßnahmen umsetzen, ist infolge ihrer Drastik eben nur mit großer Unsicherheit vorhersagbar. Aber bei einem sich ausbreitenden Virus wie SARS-CoV-2 zählt jeder Tag, während wir beim Klimawandel in Jahren rechnen. Und das wiederum liegt daran, dass die Prozesse, die dem Klimawandel zugrunde liegen, additiv sind, ja, auch wenn es Kipppunkte gibt, wohingegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 ein multiplikativer Prozess ist.
Und trotzdem entscheiden sich andere Regierungen, wie zum Beispiel die schwedische, eben den Bürgern die Verantwortung, die Eigenverantwortung zu lassen.
Ja, aber das überstrapaziert die Bürger. Warum? Also beide Krisen verlangen nach kollektivem Handeln. Also warum ist individuelle Verantwortung hier überstrapaziert? Erstens, wir brauchen wissenschaftliche Expertise. Ja, der Einzelne kann einfach gar nicht absehen, wie sich sein Handeln global auswirken würde. Zweitens, gibt es ein Trittbrettfahrerproblem? Es profitieren auch Personen von einer Lösung, die keine Kosten übernehmen und die sich eben weigern, ihre individuelle Verantwortung zu übernehmen. Und drittens hat individuelles Handeln eben zu weitreichende Konsequenzen für zu viele andere, um dem Einzelnen die Verantwortung komplett aufbürden zu können. Ja, also beim Klimawandel haben wir den individuellen CO2-Fußabdruck, der sich zu einer globalen Emission addiert. Und in der Pandemie kann einfach jeder zum Superspreader und damit eben zu einem massiven Ausbreitungsfaktor werden. Und deshalb geht es hier nicht ohne staatlichen Eingriff.
Und auf der anderen Seite stehen die, die sagen, es werden Leuten die wirtschaftliche Existenz genommen, die können nicht mehr arbeiten, sie können nicht mehr verdienen. Muss der Staat dann auch auf der Seite Verantwortung übernehmen und reichen dafür die Rettungspakete und Nothilfeeinrichtungen?
Das sind zwei Fragen. Also die erste Frage ist ja, selbstverständlich muss der Staat auch hier Verantwortung übernehmen. Wir haben hier unterschiedliche, ich nenne das mal Anliegen. Ja, also wir haben einerseits den Lebensschutz, Gesundheit und Lebensschutz. Wir haben wirtschaftliches Wohlergehen und wir haben auch noch Freiheit. Und alle diese Aspekte spielen natürlich eine Rolle. Also es gibt keinen absoluten Lebensschutz. Schäuble hat das damals ja auf den Punkt gebracht. Nicht mal das Grundgesetz sieht das vor. Ja, sonst dürften wir nicht mal Auto fahren. Das heißt, es gibt auch da natürlich Verantwortung, sowohl auf der Seite der demokratisch legitimierten Institutionen, wie auch auf der Seite des Individuums.
Wie können wir verantwortlich handeln oder wissen, was verantwortungsvoll, was verantwortungslos ist, wenn wissenschaftlich noch nicht mal abschließend geklärt ist, woran diese Infektion sich weiter verbreitet oder womit und was das richtige Handeln ist, um sie einzudämmen?
Ja, das Problem ist natürlich, dass die Wissenschaft, also erstmal ist Wissenschaft und Expertise sind einfach die besten Instrumente, die wir im Augenblick haben. Das heißt, wir müssen uns natürlich auf diese Instrumente einerseits verlassen, andererseits können wir erwarten, dass transparent gemacht wird, wie genau was zu, auf welchen Stand die Wissenschaft da jeweils hat. Also da gibt es ein gerüttelt Maß an Unsicherheit und wir müssen lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ja, aber diese Transparenz, was daran wichtig ist, ist, dass wir dann sagen, es gibt da diesen Erkenntnisprozess und an dem Erkenntnisprozess müssen eben Menschen so weit als möglich teilhaben können und müssen hier eben eingebunden werden. Und da spielt dann wiederum die Wissenschaftskommunikation eine entscheidende Rolle und die ist ja tatsächlich exzellent etwa von Drosten oder auch von MIT geleistet worden. Also im Unterschied zu einem meiner Kollegen halte ich die gerade nicht für eine Bedrohung der Demokratie, sondern ganz für das Gegenteil. Wenn das funktioniert, können wir sagen vielleicht sogar, dass diese staatlichen Maßnahmen gar nicht unbedingt Verbote sind, sondern in erster Linie Koordinationshilfen, die es uns, die wir nicht übersehen können, welche Konsequenzen unser individuelles Handeln hat, ja, die es uns ermöglichen, damit umzugehen.
Fazit für Sie, Verantwortung ist, egal ob Klimakrise oder Pandemie, eine moralische Kategorie?
Es ist eine moralische Kategorie in diesem Fall, ja. Es ist eine moralische Kategorie und es ist eine Kategorie, die, weil sie, weil beide Krisen nicht ohne staatliches Handeln, ohne kollektives Handeln auskommen werden, da besteht die Verantwortung schon auch darin, demokratisch legitimierte Institutionen darin zu unterstützen, die besten Maßnahmen zu ergreifen. Da ist wieder Stichwort Wissenschaft und Expertise. Zweitens, diese Maßnahmen zu koordinieren und drittens tatsächlich Trittbrettfahrertum zu unterbinden.
Die Verantwortung als moralische Kategorie in der Krise, Professor Sabine Döring, Philosophin an der Uni Tübingen. Besten Dank. Und noch einmal blicken wir aus sicherer Distanz dem Baron auf den Bäumen bei Italo Calvino hinterher dem 12-jährigen Cosimo.
Wenn meinen Bruder eine seiner Rasereien packte, konnte man es wahrhaftig mit der Angst bekommen. Wir sahen ihn dann rennen, sofern das Wort Rennen noch seinen Sinn behält, wenn man es nicht mehr auf die Erdoberfläche bezieht, sondern auf eine Welt unregelmäßiger Stützen von verschiedener Höhe mit dem leeren Raum dazwischen. Und von einem Augenblick zum anderen schien er unweigerlich zu straucheln und hinzufallen, was jedoch niemals geschah. Er sprang, er bewegte sich mit blitzschnellen Schritten auf einem schiefen Ast, hängte sich an einen höheren Ast, schwang sich plötzlich hinauf und nach 4 oder 5 dieser gewagten Zickzackbewegungen war er verschwunden. Wohin wollte er? Diesmal rannte er und rannte, von den Steineichen zu den Ölbäumen und zu den Buchen, und war im Walde. Keuchend hielt er inne. Unter ihm breitete sich eine Wiese aus. Der Bodenwind ließ dort in wechselnden grünen Tönen eine Welle durch die dichten Grasbüschel laufen. Jenes Bedürfnis, von einem schwer beherrschbaren Element Besitz zu ergreifen, das meinen Bruder zu seinen Baumwanderungen angespornt hatte, bohrte noch immer unbefriedigt in ihm und erfüllte ihn mit dem Verlangen nach einer eingehenderen Durchdringung, nach einer Beziehung, die ihn mit jedem Blatt, jedem Stückchen Rinde, jeder Feder, jedem Vogelschwirren verbinden sollte.
Italo Calvino, der Baron auf den Bäumen, Cosimo bleibt auf Distanz und entzieht sich jeder Verantwortung. Alle in einem Boot, Corona und Verantwortung, HR2, der Tag. Längst ist die Auseinandersetzung um Eigenverantwortung und Übernahme von Verantwortung durch die Regierungen zu einem Engagierten im politischen Berlin geworden. Die Länderchefs kämpfen vor den morgigen Bund-Länder-Gesprächen um ihr Profil. Gerade hat der bayerische Ministerpräsident eine Corona-Warnampel vorgeschlagen. Die AfD kämpft gegen die Maßnahmen der Regierung, die die Eigenverantwortung ihrer Meinung nach zu stark einschränkt. Angela Tesch berichtet.
Im Brandenburger Landtag gibt es ihn schon, einen Untersuchungsausschuss, der die Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus durchleuchten soll, gefordert und durchgesetzt von der AfD-Fraktion. Auch die AfD im Bundestag will wissen, ob die Maßnahmen geholfen haben, das Virus einzudämmen. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses braucht die AfD die Unterstützung einer weiteren Bundestagsfraktion. Danach sieht es nicht aus. Fraktionsvize Thomas Seitz begründet den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss damit,
dass die Maßnahmen der Bundesregierung zu jedem einzelnen Zeitpunkt falsch waren. Es braucht den von uns beantragten Untersuchungsausschuss, da der Begriff Corona inzwischen für das schlimmste Regierungsversagen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht.
Zum Jahreswechsel sei die Gefahr kleingeredet worden. Flugzeuge aus China und Iran seien viel zu lange unkontrolliert in Deutschland gelandet, kritisiert der Bundestagsabgeordnete. Im Frühjahr habe die Regierung dann völlig überstürzt den Ausnahmezustand über das Land verhängt, Grundrechte unverhältnismäßig eingeschränkt, die Wirtschaft gegen die Wand gefahren.
Es wird uns permanent gedroht mit einer zweiten Welle, die statistisch vielleicht versucht wird, im Moment gerade zu produzieren, die es aber nicht gibt.
Ganz anders bewertet die Bundeskanzlerin die Infektionsgefahr. Vor einem Treffen mit Vertretern der Länder morgen warnt Angela Merkel vor einer massiven Ausbreitung des Coronavirus. Wenn es so weitergeht mit dem Trend, haben wir 19.200 Infektionen am Tag, soll Merkel nach Angaben aus CDU-Kreisen bei der CDU-Präsidiumssitzung gesagt haben. Die Zahl würde auf Hochrechnungen und für den Zeitraum bis Weihnachten basieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Corona-Regelwerk für den Winter gefordert. In der Süddeutschen Zeitung schlägt Söder vor, eine Corona-Warnampel für alle Bundesländer einzuführen. Widerspruch kommt aus Sachsen-Anhalt. Es gäbe schon eine Reihe von Maßnahmen, die überall gelten würden, sagt Ministerpräsident Rainer Haseloff in der ARD.
Auch das Ampelsystem, was wir haben, was anspringt bei gewissen Infektionszahlen und das dann unterschiedlich gehandelt werden muss, hängt eben mit der großen Spreizung der Infektionen in Deutschland zusammen.
Nach wie vor gilt, dass bei einer Zahl von mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen Maßnahmen ergriffen werden. Bislang entscheiden die Länder und Kommunen selbst, was beschränkt oder reglementiert wird. Bundesweit einheitliche Regelungen, zum Beispiel bei der Personenzahl für private oder öffentliche Feiern und Veranstaltungen, lehnen einige Ministerpräsidenten ab.
Angela Tesch über das politische Ringen um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Nico Fried für die Süddeutsche Zeitung in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Diese Situation hat sich niemand gewünscht, aber wir können das unsichtbare und frei agierende Virus ja nicht zur Verantwortung ziehen. Tun das manche, zum Beispiel auch die Wochenends Protestierenden, deswegen dann mit der Regierungspolitik sie zur Verantwortung ziehen?
Ich glaube, das ist der zweite Schritt nach dem ersten. Denn der erste Schritt, Verantwortung zu übernehmen, der geht ja von der Politik selber aus. Und das ist auch ganz logisch. Eine Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten und andere Verantwortungsträger, die sind ja genau in diesen Jobs, weil sie auch in solchen Situationen Verantwortung übernehmen wollen. Und hier in Deutschland kann man nach den ersten Monaten sagen, dass sie das in einer Weise getan haben, die zumindest einer großen Mehrheit der Bevölkerung so entgegenkam, dass die Zustimmungsraten doch sehr hoch sind für diese Art der Politik und diese Art der Verantwortungsübernahme.
Aber das Virus ist ja eben nicht zu packen. Also das heißt, wir nehmen uns dann die da aus dieser Pandemie irgendwelche politischen Folgerungen ziehen, Maßnahmen verordnen, um dann zu sagen, ihr seid schuld. Man sieht ja da interessante Varianten im Moment. Einerseits eben die Klagen gegen die Behörden wegen der Beschränkungen, auch die AfD, wie eben gehört, die eben einen Untersuchungsausschuss fordert. Und umgekehrt im österreichischen Ischgl zum Beispiel, da klagen die Infizierten jetzt gegen die Behörden, weil sie keine Beschränkungen eingeführt haben. Also die Frage nach der politischen Verantwortung heißt auch immer, wer ist schuld, wenn ein Schaden entsteht, egal ob durch oder wegen fehlenden politischen Handelns?
Absolut, wobei man diesen Unterschied, glaube ich, sehr deutlich sehen muss. Die Kläger von Ischgl, also die Urlauber, die sagen, es ist nicht ausreichend Verantwortung übernommen worden dafür, dass wir geschützt sind, also gegen das Virus. Während die Protestierer an den Wochenenden oder auch die AfD, die jetzt einen Untersuchungsausschuss beantragen möchte im Bundestag, weil sie die Maßnahmen der Regierung für zu überzogen hält, das sind ja Leute, die sagen, dass man eigentlich gar nicht so viel Verantwortung hätte übernehmen müssen, weil das Virus vielleicht gar nicht so gefährlich ist oder weil die Ausbreitung gar nicht so stark ist, weil die gesundheitlichen Folgen nicht so stark sind oder die Folgen auch für das Gesundheitssystem. Also die einen sagen, ihr habt uns nicht geschützt, und die anderen sagen, mit dem vorgeblichen Schutz, den ihr uns habt angedeihen lassen, habt ihr viel mehr kaputt gemacht, als kaputt gegangen wäre, wenn man das Virus einfach hätte schalten und walten lassen.
Jetzt sitzen Bund und Länder morgen wieder zusammen oder virtuell zusammen, um die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Was erwarten Sie von diesem Treffen morgen?
Ich glaube, dass es morgen eine doch recht intensive Auseinandersetzung geben wird. Die Bundeskanzlerin hat ja heute schon zu erkennen gegeben, dass sie die Situation als sehr, sehr gefährlich einschätzt. Und es ist nicht ganz klar, ob ihr alle Ministerpräsidenten in dieser Situationsbeschreibung folgen werden. Es gibt einfach zwischen den Bundesländern doch sehr deutliche Unterschiede. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg haben sehr hohe Infektionszahlen nach wie vor. In Ostdeutschland ist das Bild ein ganz anderes und die Ministerpräsidenten dort sehen sich auch, und da sind wir wieder beim Thema, in der Verantwortung, insbesondere natürlich für ihre Regionen, für die Wirtschaft, für die Schulen, ganz oft auch für den Tourismus in diesen Regionen. Und deswegen wollen sie dort natürlich so wenig wie möglich sich von den Maßnahmen gegen das Coronavirus einschränken lassen. In anderen Regionen sieht das ganz anders aus. Da wird man, wie man zum Beispiel in München sieht, aber auch in anderen Städten, in den nächsten Tagen wohl noch ganz, ganz andere und massivere Maßnahmen sehen, um diese Ausbreitung, die wirklich fast schon wieder exponentielle Ausmaße angenommen hat, rechtzeitig einzudämmen. Und das wird morgen alles auf den Tisch kommen. Und die Kanzlerin wird, glaube ich, eher in eine Richtung gehen, dass vor allem solche Festivitäten, Hochzeiten und solche Dinge auf einen kleineren Personenkreis eingegrenzt werden. Und da gibt es aber auch Positionen, auch in der CDU zum Beispiel, Ministerpräsident Laschet oder sein Sozialminister Laumann, die sagen, das greift zu sehr in den privaten Bereich ein. Da soll die Verantwortung, da sind wir wieder bei dem Thema, eher bei den Individuen liegen, dass die selber erkennen, sie müssen sich schützen und wenn sie eben viele Leute sind, dann müssen sie besonders viele Maßnahmen ergreifen, um sich und andere zu schützen.
Ist also die Politik auch gewissermaßen in der Zwickmühle zwischen die Verantwortung übernehmen, die Pandemie einzudämmen, aber nicht verantwortlich sein? Vor allen Dingen auch viele Ministerpräsidenten, in denen die Pandemie nicht so fortgeschritten ist, wollen nicht verantwortlich sein für die Folgen, die dann eventuell verordnete Maßnahmen dann auch zeigen?
Also ich glaube, die Person, bei der dieser Widerspruch eigentlich am größten ist, ist die Bundeskanzlerin. Denn in Wahrheit hat der Bund bei der Pandemiebekämpfung fast keine Zuständigkeiten. Es gibt zwar das Infektionsschutzgesetz, aber das gibt nur den Rahmen vor für die Länder, die das dann in ihrem Gutdünken, nach ihrem Gutdünken ausgestalten können und auch verwirklichen können. Und deswegen, die Bundeskanzlerin ist einerseits eine ganz starke Figur, aber die Verantwortung, die sie hat, wird ihr auch sehr stark von den Erwartungen der Menschen zugeschrieben, insbesondere dann, wenn die Situation besonders gravierend ist. Aber faktisch sehr viel machen kann sie eigentlich nicht. Aber Frau Merkel, wie ich sie kenne, macht sich da keine Illusionen. Sie sagt dann gerne, schuld bin ich sowieso in jedem Fall. Für die einen bin ich schuld, wenn das Virus sich zu sehr ausbreitet und zu viele Menschen sterben. Und wenn es uns gelingt, das Virus einzudämmen und dabei aber dann zum Beispiel die Wirtschaft leidet, dann bin daran auch ich schuld. Also sie macht sich da keine Illusionen.
Die politische Verantwortung, auch ein schwieriges Thema. Nico Fried von der SZ in Berlin. Herzlichen Dank. Das war der Tag für heute. Wer trägt hier eigentlich die Verantwortung? Das wollten wir wissen und stellen fest, in der Pandemie trägt sie sowohl jeder und jede Einzelne als auch die politisch Handelnden. Die werden sich morgen in Bund-Länder-Gesprächen mal wieder über die aktuelle Situation und nötige Maßnahmen verständigen. Natürlich mit Expertenwissen im Hintergrund, denn auch Bund- und Länderpolitiker wollen sich rückversichern, weil auch sie die Verantwortung für die Folgen ihres Handelns tragen. Sie werden gemessen an der Entwicklung der Pandemie und den Auswirkungen der Maßnahmen, so wie jeder und jede Einzelne die Verantwortung trägt, wenn sich durch leichtfertiges Handeln im eigenen Umfeld Infektionen ausbreiten. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer als Podcast unter hr2.de oder in der ARD Audiothek Der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.